dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, Abvers 16. Die Soldaten führten Jesus in den Palast, in das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm ein purpurfarbenes Gewand um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann riefen sie ihm zu: Es lebe der König der Juden! Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihn zu huldigen. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigene Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Cyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jede bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ah, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Eine holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihm Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Vor der Predigt hören wir ein Lied, das ist ein Gebet, und beten wir mit in unseren Herzen.
Ja, liebe Gemeinde, ich knüpfe an das, was beim letzten Abendmahl, bei der letzten Abendmahlsfeier hier bei uns angesprochen wurde. Ich hatte damals gefragt: Habt ihr schon mal einen Film gesehen über die Kreuzigung Jesu? Und eigentlich hatte ich vor, euch so einen kleinen Filmausschnitt zu zeigen. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil das wirklich nichts für zarte Seelen ist, was man da sah. Diese Brutalität, diese Grausamkeit, dieses Blut, Und das Ganze wurde noch grausamer dadurch, dass die religiösen Führer, die Jesus kreuzigen ließen, so machtbesessen waren, so neidisch waren auf ihn, so ehrsüchtig waren. Und es wurde noch grausamer dadurch, dass dieses Urteil, das über Jesus gefällt wurde, ein völlig unrechtes Urteil war. Das war Ungerechtigkeit. Was wäre passiert, wenn Jesus dem Vater nicht gehorsam gewesen wäre? Wenn er sich nicht gefügt hätte? Wenn er vom Kreuz herabgestiegen wäre, tatsächlich, er hätte es gekonnt. Und wenn er seine Feinde einfach vernichtet hätte, oder er wäre durch die Reihen hindurchgelaufen und niemand hätte ihn festhalten können, was wäre gewesen? Darüber können wir nur spekulieren, das ist höchst hypothetisch, aber es hilft manchmal, sich das vorzustellen, die Menschheit hätte keinen Retter. Du hättest keinen Retter. Wo wären wir? Wo wären wir heute? Ganz sicher nicht hier. Wir wären irgendwo, würden vielleicht unseren modernen Götzen huldigen, würden falschen Vorstellungen verfallen sein über das, woher komme ich, wohin gehe ich, wozu lebe ich. Wir wären vollkommen verloren und würden für die Ewigkeit ein Schreckensszenario erwarten, das man nicht beschreiben kann. Jetzt möchte ich sagen, nun aber hing Jesus am Kreuz, nun aber ist er nicht herabgestiegen, nun aber ist er getötet worden für unsere Sünden. Zu unserem Glück hatte Gott einen Heilsplan schon vor Entstehung der Welt. Gott sei Dank, dass Jesus sich einfügte in seinen Willen. Das Kreuz für uns, Jesus am Kreuz gestorben für unsere Sünden, hat drei Segnungen, mindestens. Ich gehe mal auf drei ein, auch die habe ich bereits erwähnt und heute etwas ausführlicher. Drei Segnungen. Erstens, wir wurden befreit von der Sünde. Das ist geschehen, das ist ein für alle Mal passiert. Zweitens, Entschuldigung, ja, natürlich von der Strafe, ja. Wir wurden befreit von der Strafe der Sünde, nicht von der Sünde, ja. Wir wurden befreit von der Strafe der Sünde, danke, ja. Das ist passiert. Zweitens, wir werden schon jetzt gegenwärtig befreit von der Herrschaft der Sünde, auch wenn das erst viel später vollendet wird. So dürfen wir es jetzt doch schon schmecken. Wir werden gegenwärtig befreit von der Herrschaft der Sünde. Und drittens, wir werden befreit werden, und das liegt in der Zukunft, von der Anwesenheit der Sünde. Auf diese drei Punkte möchte ich jetzt etwas näher eingehen. Erstens, wir sind befreit von der Strafe der Sünde, und da schauen wir uns hier diesen Vers einmal an, den ihr alle kennt, oder viele von euch kennen ihn, aus Jesaja 53. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe lag auf ihm. Viele moderne Menschen haben Probleme mit einem strafenden Gott. Ja, sie nehmen gerne den liebenden Gott. Ja. Und sie können sich den strafenden Gott nicht vorstellen. Auch viele Christen können das nicht. Und doch ist in jedem Menschen irgendwo im tiefen Innern eine Sehnsucht, nämlich die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wir wünschen uns so sehr Gerechtigkeit. Und Gott sei Dank ist das in unserem Staate in gewisser Weise, in gewissem Maße gewährleistet. Wir haben nämlich ein Strafgesetzbuch, liebe Freunde. Wir haben Strafgerichtsprozesse. Kriminelle können ins Gefängnis wandern. Opfer von Verbrechen wünschen sich Gerechtigkeit, manchmal vermischt mit niederen Motiven der Rachsucht und der Vergeltungssucht. Aber tief drinnen wünschen sie sich Gerechtigkeit, dass der Staat Gerechtigkeit walten lässt. Liebe Freunde, wie viel mehr wird Gott Gerechtigkeit herstellen wollen? Gott, der Erfinder der Gerechtigkeit. Gott, die Personifizierung der Gerechtigkeit. Gott, die Quelle der Gerechtigkeit, aller Gerechtigkeit. Wie viel mehr wird er gerecht sprechen wollen? Wie viel mehr wird er strafen? Und zwar strafen, bestrafen, Übertretungen seiner göttlichen Ordnungen. Wir sind alle damit, wir gehen alle damit überein, dass unser Staat Übertretungen unserer Ordnungen bestraft, oder? Da gehen wir alle klar, ja? Unser Staat bestraft Übertretungen unserer Ordnungen. Da würde keiner hier ein Nein zu finden. Wie viel mehr wird Gott Übertretungen seiner göttlichen Ordnungen bestrafen? Übertretungen seiner göttlichen Ordnungen nennen wir in der Bibel Sünden. Es gibt noch andere Übersetzungen dieses Wortes. Aber das passt hier gerade gut. Das nennen wir Sünden. Und alle Sünden, sage ich jetzt mal, sind zurückzuführen auf vielleicht wenige, um mich nicht festzulegen, wenige Grundsünden. Wir wissen, dass diese Grundsünden bei Adam und Eva ihren Ausgang nahmen. Kennt die Geschichte vom Paradies, von dem Baum in der Mitte des Gartens, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da dürft ihr nicht essen, sagt Gott. Von allen anderen Bäumen dürft ihr essen. Und dann kam der Satan in Gestalt einer Schlange und verführte Adam und Eva. Und was war ihre Sünde? Zweierlei würde ich hervorheben. Erstens, sollte Gott gesagt haben, dass ihr sterben müsst, wenn ihr von diesem Baum esst? Sollte Gott das gesagt haben? Misstrauen in Gottes Wort. Misstrauen in Gottes Wort. Und dieses Misstrauen, das hat sich bis heute gesteigert. Und es kulminiert in einem Nicht-Glauben an unseren Gott. Das geht aus von dem Misstrauen in sein Wort, das heute auch noch vorhanden ist, aber es hat sich erhöht sozusagen zu einer Ablehnung seiner Existenz. Das Zweite, sollte Gott gesagt haben, sagte der Teufel, sollte er gesagt haben, dass ihr dann sterben müsst? Nein, nein, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet sein wie Gott. Und das schien Eva und Adam etwas Köstliches zu sein. Ihr werdet sein wie Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet auf der gleichen Stufe sein wie Gott. Auf der gleichen Ebene sein wie Gott. Und was das heißt? Ihr werdet keinen Gott über euch haben. Ihr werdet gottlos sein. Das war etwas, was Adam und Eva reizte. Und wir finden das heute auch in unserer Gesellschaft. Wir finden das. Der unbedingte Wille zur Selbstbestimmung. Die unbedingte Autonomie. Sein Leben selbstbestimmt zu leben und sogar selbstbestimmt zu sterben. Niemanden, keinen Gott über sich zu haben. Autonom zu sein als Menschen. das alles Misstrauen gegenüber Gott und sein Wollen wie er verstieß massiv gegen göttliche Ordnung. Und die Strafe folgte auf dem Fuße. Sie mussten das Paradies verlassen. Diese Sünde, die Adam und Eva begangen, bedeutete Zerbruch der Beziehung zu Gott. Die Beziehung zwischen Gott und Menschheit zerbrach, wurde massiv gestört. Und als sie dann aus dem Paradies entfernt wurden, da setzte diese Entfremdung von Gott ein, die wir auch heute noch haben. Liebe Freunde, wir alle heute, die ganze Menschheit, leiden unter dieser Strafe Gottes. Wir alle leiden darunter. Und in der Zukunft, in der Ewigkeit, da wird dieses Leiden noch zu einem Höhepunkt kommen, wenn Gott im Endgericht das letzte Urteil spricht. Die Bibel redet hier von Hölle und Verdammnis. Liebe Freunde, das muss man so klar sagen. Die Bibel redet von Hölle und Verdammnis. Zum Glück gibt es ein großes Aber. Zum Glück hatte Gott einen Heilsplan, wie er seine Menschheit, wie er seine geliebten Menschen retten konnte. Denn Gott ist nicht nur ein Gott, der Gerechtigkeit will. Gott sei Dank. Er ist auch ein Gott der Liebe. Er ist beides. Und noch viel mehr. Und das Mysterium ist, dass am Kreuz Jesus beides für uns zeigte. Die Liebe Gottes zu uns und die Gerechtigkeit Gottes, weil Gott nämlich alle Strafe am Kreuz auf Jesus warf. Und damit seiner Gerechtigkeit Genüge tat. Er warf alle unsere, alle deine, die Strafe der gesamten Menschheit warf er auf Jesus. Und gleichzeitig zeigte er damit, und Jesus auch, der sich ja gehorsam in den Willen des Vaters fügte, wie sehr er uns liebte, wie sehr er uns retten will, wie sehr er uns rausbringen will aus diesem Leid hier dieser Erde, wie sehr er uns befreien will von unseren falschen Wegen, von unserem falschen Denken, von unseren falschen Vorstellungen, wie sehr er uns da rauslösen will. Er zeigte das. Gerechtigkeit und Liebe zugleich am Kreuz, was für ein Mysterium. Wenn ihr in ein Restaurant geht und ihr habt eine Rechnung zu bezahlen und euer Freund sagt, hey, ich bezahle deine Rechnung. Ich übernehme das heute hier, die Zeche. Kannst du sagen, nee, das kommt ja gar nicht in Frage. Vielleicht aus Stolz, ja. Oder vielleicht, weil du glaubst, dass du gar keine Rechnung hast. Das wäre eigentlich sehr unrealistisch. Aber so sind wir Menschen manchmal. Du kannst aber auch sagen, oh vielen Dank, dass du das für mich übernommen hast oder dass du das für mich übernehmen willst. Und indem du das sagst, vielen Dank, dass du das für mich übernehmen willst, da gestehst du etwas ein. nämlich dass du eine Rechnung hast. Dass da was auf dem Schuldstein steht. Wie kommen wir in den Genuss? Wie kommen wir in den Genuss der Befreiung von der Strafe der Sünde? Wie kommen wir in diesen Genuss? Johannes 1,9 zum Beispiel, das sehen wir hier, Dankeschön. 1. Johannes 1,9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir sagen, ja, ich habe einen Schuldschein, einen massiven Schuldschein, dann vergibt uns Gott, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, und zwar ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Am Kreuz, da hingen alle deine Sünden, alle meine Sünden, alle, die du jemals begangen hast, alle, die du noch begehen wirst, sie sind ans Kreuz genagelt. Sie wurden ans Kreuz genagelt mit Jesus. Jesus trug sie, Jesus nahm sie auf sich, alle. Von gestern, von heute, von morgen. Wenn jemand für dich eine Rechnung bezahlt hat, dann gehst du auch morgen nicht hin und sagst, hey, ich will die Rechnung noch bezahlen. Und du gehst nicht in 10 Jahren hin und nicht in 20 Jahren, denn die Rechnung ist bezahlt. Du brauchst nicht mehr zu zahlen. Du bist befreit vom Zahlen. Welch wunderbarer seelsorgerlicher Balsam ist das für unsere Seelen, für unsere Herzen. Wir können ruhig schlafen, weil wir wissen, da ist nichts mehr zwischen uns und Gott. Dieser Zerbruch zwischen Menschheit und Gott wurde durch das Kreuz gekittet, wurde durch das Kreuz unsichtbar und verschwand. Wir dürfen in diesem inneren Frieden und dieser inneren Zuversicht leben. Was für eine Befreiung für die Seele! Ruhig schlafen, weil alles, was zwischen Gott und dir und mir stand, beseitigt worden ist. Das feiern wir heute. Zweiter Punkt. Wir werden befreit von der Herrschaft der Sünde. Das geschieht jetzt schon, hier und heute, gegenwärtig. Vor 2000 Jahren wurden wir befreit von der Herrschaft der Sünde. Ich lese mal den Vers hier aus 1. Petrus 2. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf das Holz, das haben wir eben gehört. Und jetzt geht es aber weiter. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Wenn wir den Sünden gestorben sind, dann bedeutet das, die Sünde hat keine absolute Macht mehr über uns. Sie sitzt nicht mehr auf dem Thron. Wir müssen nicht mehr zwangsläufig sündigen. Wir haben eine andere Möglichkeit. In Römer 6,12 heißt es, so soll die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. So soll die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Also hier nicht und jetzt nicht und heute nicht und gegenwärtig nicht. Und dieses soll, das ist kein Appell. Das ist eine Zusage. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen. Diese Sünde soll nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe. Sie hat keine Macht mehr. Sie ist nicht mehr auf dem Thron. Sie hat keine Befehlsgewalt mehr. Du musst ihr nicht mehr folgen. Wow. Das widerspricht meiner Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es deiner auch widerspricht. Wir wissen doch alle, dass wir immer noch sündigen, oder? Also ich weiß das von mir und nicht zu knapp. Ich sündige jeden Tag. Ich könnte sagen, ich sündige jede Stunde. Meine ist natürlich auch abhängig von meiner eigenen Sündenerkenntnis. Das ist natürlich auch abhängig von meiner eigenen Sensibilität für Sünde oder Fehlverhalten. Aber wir alle, wir sündigen doch immer wieder, das ist doch klar. Genauso klar ist es aber auch, dass wir eine neue Kreatur in Christus sind. Genauso klar ist es auch, dass wir durch den Geist Gottes wiedergeboren sind. Genauso klar ist es aber auch, dass wir den neuen Menschen angezogen haben oder anziehen. Wie kriege ich das zusammen? Ich erzähle euch was ganz Persönliches. Ich habe von meiner Frau die Erlaubnis, das zu tun. In den 90er Jahren, zweite Hälfte, war unsere Ehe am Rand. Wir waren in einer, so sehe ich das aus meiner Sicht, in einer veritablen Ehekrise. Ich hatte damals das Gefühl, die Ehe bei uns steht am Abgrund. Helen erzählte mir ihre Sicht der Dinge, meine Frau erzählte mir ihre Sicht der Dinge, wie sie die Beziehung zwischen uns beiden sah. Und das hat mich geschockt. Und ich war wütend. Das war die erste Reaktion. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wir sind nicht zu einem Eheseminar gegangen und nicht zu einer Partnerberatung. Nichts gegen diese Vorgänge. Gar nichts dagegen. Ich sage nur, wir haben das nicht gemacht. Was haben wir denn gemacht? Helen hat mit Sicherheit gebetet. Was habe ich gemacht? Ich bin zu Gott gegangen und habe ihm die Bankrotterklärung meiner Ehe übergeben. Ich habe Jesus gesagt, ich kann kein guter Ehemann sein. Das klappt einfach nicht. Das schaffe ich nicht. Erbarme dich meiner. Erbarme dich meiner. Ja, es war eine Zeit lang später, einige Monate vielleicht, weiß es nicht mehr genau. Da waren wir auf der Rückfahrt von einem Besuch zweier Freunde, die in Stuttgart wohnen, waren im Auto unterwegs und plötzlich sagte Helen, also meine Frau, ich finde das so schön jetzt. Du hast dich so verändert. Und ich habe Angst, dass das weggeht. Und ich war nochmal ganz perplex. Nochmal total perplex, weil ich das gar nicht bemerkt hatte. Gott hatte mein Gebet oder unser Gebet erhört. Herr, erbarme dich meiner. Ich erkläre unsere Ehe für bankrott. Herr, erbarme dich meiner. Er hatte unser Gebet erhört. Und er hat in mir gewirkt. Er hat in mir gearbeitet, ohne dass ich es gemerkt hatte. Und was hat Gott getan da? Er hat in diesem Bereich die Herrschaft der Sünde ein großes Stück zerbrochen. Er hat die Herrschaft der Sünde in diesem Zusammenhang unseres Lebens gebrochen. Und ich habe das noch in anderen Bereichen erfahren, nicht nur in Bezug auf unsere Ehe. Und seit diesem Tag, ist unsere Ehe immer schöner geworden. Es ist bis heute so. Sie ist immer schöner geworden. Ich sage hier nicht, dass wir nicht mehr sündigen, ganz und gar nicht. Natürlich sündigen wir immer noch, auch gegeneinander, auch miteinander. Ja, es ist oft ein Auf und Ab, das erfahrt ihr ja auch oft ein Auf und Ab. Aber da ist eine Tendenz zu sehen. Da ist eine Hand von oben zu sehen. Da ist Gottes Wirken zu sehen. Da ist es zu erleben und zu erfahren. Wir oder ich zumindest haben erfahren, spürbar, dass Gott mit der Herrschaft der Sünde Schluss gemacht hat bei uns. Die Sünde soll nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir haben viel darüber gepredigt, will jetzt nicht nochmal anheben und hier alles das nochmal wiederholen, was wir im Rahmen des Galaterbriefes schon gehört haben. Liebe Freunde, wie können wir in den Genuss dieser Freiheit kommen, befreit zu sein von der Herrschaft der Sünde? Wie können wir das erfahren und wie können wir das erleben? Immer mehr. Ich habe einen Vers rausgesucht, es gibt hier massig Bibelverse, die darüber reden. Und den schauen wir jetzt uns an, da steht es ja schon. Ist das der erste Johannesbrief? Da steht Johannes 5, 4 folgend. Ich glaube, das ist der erste Johannesbrief. Ne? Ja, ist ein kleiner Fehler. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Erster Punkt, unser Glaube ist der Sieg. Liebe Freunde, ich muss das glauben, dass die Herrschaft der Sünde gebrochen ist. Ich muss davon ausgehen, dass das eine geistliche Tatsache ist. Das ist geschehen, das ist erfolgt. Christus hat die Herrschaft der Sünde am Kreuz für uns gebrochen. Das muss ich glauben. Das ist Tatsache. Glaube ich das? Glaubt ihr das? Und nun ist unser Glaube nicht so sehr auf eine Lehre gerichtet, auf eine Doktrin oder auf ein Statement. Sie ist auf eine Person gerichtet. Und deshalb steht hier in diesem Vers auch noch, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus alle Macht hat, dass Jesus dazu die Macht hat, Herrschaft in unserer Sünde zu brechen. Er hat die Macht dazu. Aber er hat sie. Er hat sie, du hast sie nicht. Du als Mensch hast sie nicht. Er hat sie. Aber in Verbindung mit ihm, im Vertrauen auf ihn, im Hängen an ihn, im sich total verlassen auf ihn, im sich hingeben an ihn, gibt er, ja, wirkt er in dir durch seine große Macht über die Sünde. Er ist der Herr über die Sünde. Er ist der Herr, nicht die Sünde. Er ist der Herr, nicht der Teufel. Das kann in unserem Leben wirksam werden zu einer wunderbaren Befreiung von der Herrschaft der Sünde. Bei allen unseren Sünden, die wir noch begehen werden, bis an unser Lebensende, da kommen wir nicht von los, das ist klar. Aber wir können trotzdem immer wieder und vielleicht immer mehr erfahren, wie Christus die Herrschaft in unserem Leben übernimmt, über diese Herrschaft, über die Sünde, bricht und zerstört und wegbläst. Das können wir immer wieder erleben. Bis dahin der zweite Punkt. Der dritte Punkt kommt nach dem Abendmahl. Wir gehen jetzt ohne Übergang in unsere Abendmahlsfeier über. Denn wir sind nicht nur befreit worden von der Strafe der Sünde, wir werden nicht nur gegenwärtig befreit von der Herrschaft der Sünde, sondern wir werden bei der Auferstehung der Toten in der Zukunft befreit werden von der Anwesenheit der Sünde. Darauf können wir uns jetzt schon freuen, darüber können und sollen wir jetzt schon jubeln. Ich zitiere zwei Verse dazu. Römer 8,23: Auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Und dann heißt es im 1. Korinther 15: Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Sünde ist gebunden an unsere materielle, irdische Existenz, an unsere irdischen Körper. Die Sünde wird uns nicht verlassen, bis wir sterben. Wenn aber dieser Körper abgetan wird, wenn wir aber einen neuen Körper bekommen, einen himmlischen Körper, dann sind wir ein für alle Mal befreit von der Anwesenheit der Sünde. Und natürlich von der Versuchung auch. Es wird sehr deutlich, Paulus macht das sehr deutlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Das gesät wird ein verweslicher Leib. Dass unser Leib jetzt ist Materie, wird verwesen. Die Sünde ist an diese irdische Materie gebunden. Eines Tages, wenn wir auferstehen von den Toten, werden wir verwandelt und erhalten diesen himmlischen Leib, diesen unverweslichen, unvergänglichen Leib, der keinen Tod mehr kennt und deshalb auch keine Sünde mehr. Die Sünde muss sich verabschieden. Und darüber dürfen wir jubeln, darüber dürfen wir uns jetzt schon freuen. Das ist besiegelt für alle Ewigkeit. Amen.